Ressourcen.
Ich Laudenburg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.
La 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 la. Ah, da seid ihr ja wieder. Na, wie gefällt euch der Spuktober bisher? Nach meinem kleinen Plausch mit Carina und Jackie habe ich Jack besucht und dabei Josie kennengelernt. Die ist super, sag ich euch. Bei Jack und Josie geht richtig die Post ab. Da werde ich sicherlich häufiger reinspiegeln. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die kommende Folge zum Spuktober. Ich bin schon ganz aufgeregt. Jetzt aber schnell, sonst verpasse ich noch was.
Ihr wolltet doch immer schon mal wissen, wie Jack und Josie ums Leben gekommen sind. Hier ein paar wahre Beispiele, die sich genau so zugetragen haben. Nur die Orte, Namen und Daten haben wir geändert.
Seitenschall. Josie war eine extravagante Ausdruckstänzerin zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Oldenburg. Eines Abends fuhr sie mit ihrem Cabriolet durch die Stadt, als sich ihr langer, bunter Seidenschal im Hinterrad verfing und sie aus dem Fahrzeug riss, was ihr leider das Genick brach.
Sagen und Legenden aus Celle, nacherzählt und gedeutet von Hendrik Altmann, Heimatforschung Celle. Heute das Klageweib aus der Heide. In der Lüneburger Heide lässt sich das Klageweib sehen. In besonders einsamen Gegenden trifft man diese Erscheinung an. In stürmischen Nächten beim Mondschein wankt sie riesengroß mit totenbleichen Gesichte und schwarzen Augenhöhlen allein über die Heide. Ihr Leichengewand flattert im Winde. Sie streckt ihre Arme über das einsame Bauernhaus, ein grauenvolles Wimmern in die Nacht heulend. Unter dem Dache, über welches das Klageweib sich hat gestreckt, muss noch im Laufe des Monats einer der Hausgenossen sterben. Einst herrschten in einer Familie Seuchen und Krankheit unter Menschen und Vieh, selbst der alte Bauer lag schwach und elend im Bette. In einer schlaflosen Nacht hörte er es draußen klagen und heulen. Er raffte sich auf, um nachzusehen, was das bedeutete. Da kam er mit dem Licht dem Strohdache zu nah und sein Besitztum wurde eingeäschert. Über die Heidehöhen zog das Klageweib von dannen. Als der Bauer seinen Hof wieder aufbauen wollte, gab eine kluge Frau ihm den Rat, seinen Lieblingshund zu töten und in eine Wand des Hauses einmauern zu lassen. Den Rat befolgte er und seitdem getraute sich das Klageweib nicht mehr auf seinen Besitz. Diese Sage ist nur mündlich überliefert worden. Es fehlen dabei leider Ortsangaben und auch die Zeit ihrer Entstehung ist unbekannt. Möglicherweise handelt es sich schon um eine sehr alte Geschichte. Eigene Anmerkung, sie erinnert sehr an die Banshee im keltischen Raum. Die Geschichte des Einmauerns hingegen findet man überall im Norden. Eine bekannte Sage aus der Zeller Gegend berichtet sogar von einem eingemauerten Kind in Altenzelle. Diese Geschichte folgt später. Auch auf den Bauernhöfen war das Einmauern eine gängige Tradition. So wurden Hühner, Schweine und auch Hunde unter tragenden Wänden eingemauert. Diese Sitte hielt sich ziemlich lange. Man nahm an, dass böse Geister und schlechte Einflüsse von einem Gebäude und seinen Bewohnern fernblieben, wenn man etwas Lebendiges in die Mauern brachte. Wer jetzt neugierig geworden ist und schon mal spinksen möchte, was es mit dem eingemauerten Kind auf sich hat, der kann dies tun. Auf der Webseite von Hendrik Altmann unter found-places.blogspot.com. Ansonsten wartet auf die nächsten Folgen und wir entlassen euch wieder in eine schaurig schöne Nacht. Sagen und Legenden aus Celle und Umgebung, nacherzählt und gedeutet von Hendrik Altmann, Heimatforschung Celle. Heute die Auswanderung über die Aller. Einst gab es einen großen Bauern im Ort Offensen, welcher nahe dem Kloster zu Wienhausen liegt. Der reiche Bauer hieß Höfermann und besaß sogar ein Boot auf der Aller. Eines Tages kamen einige Fremde zu ihm und baten ihn, sie über das Wasser zu bringen. Ohne zu zögern willigte er ein, die Reisenden über den Fluss zu setzen. Zweimal überquerte er die Aller und brachte die Fremden zu der großen Wiese auf der anderen Seite, die auch Allerau genannt wird. Nachdem der letzte trockenen Fußes drüben angekommen war, fragte einer der Reisenden den Bauern: »Willst du eine Summe Geldes haben oder willst du nach der Kopfzahl bezahlt werden?« Misstrauisch entgegnete der Bauer, er wolle lieber eine Summe Geldes nehmen. Da nahm der Fremde seinen Hut ab, setzte ihn dem Bauern auf und sagte: »Du hättest dich besser gestanden, wenn du den Preis nach der Kopfzahl gefordert hättest.« Da sah der Bauer, dass die ganze Allerau voll kleiner Menschen nur so wimmelte. Es waren die Zwerge, die weitergezogen sind. Die Höfermanns hatten von nun an aber so viel Geld, dass sie es nicht verzehren konnten. Aber nun sind sie so einer nach dem anderen ausgestorben und der Hof ist verkauft. Diese Sage findet sich im Buch Märchen und Legenden Niedersachsens, gesammelt von Hermann Harries, erschienen 1840. Es scheint so, als hätten die pfiffigen Zwerge einen kleinen Schabernack mit dem Bauern getrieben. Das heißt, er habe schließlich doch seinen gerechten Lohn erhalten. So weit, so gut. Aber klingt das doch nicht alles etwas weit hergeholt? Zwerge, Riesen und dergleichen spielen in der Lüneburger Heide immer wieder eine große Rolle in der Sagenwelt. Die Zwerge im Flottwedel scheinen dabei stets gütig und freundlich gewesen zu sein, so es sie denn gab. Was sind nun aber die Hintergründe der oben genannten Sage der Zwerge, die der Bauer Höfermann über die Aller brachte? Gab es überhaupt einen Höfermann? Checken wir die Fakten. Es gab tatsächlich eine Wiese bzw. alte Feldflur, die den Namen Allerau bzw. Alleraue trug. Als die Aller einst noch einen großen Bogen bei Offensen machte, lag die Allerau auf der gegenüberliegenden Flussseite. Es gab demnach einst einen Verlauf der Aller, der direkt an Offensen vorbeiführte. Fraglich ist, weswegen eine Überfahrt mit dem Boot nötig gewesen sein soll, zumal es doch in Offensen eine Furt gegeben hatte, welche deutlich in der kurhannoverschen Landaufnahme verzeichnet ist und welche durch mündliche Überlieferungen noch heute nachweisbar ist. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Frage nach den Höfermanns. Gab es diese Bauernfamilie in Offensen wirklich? Ja, es gab sie. Die Ortsfamilienbücher geben darüber Aufschluss. Der erste Höfermann ist in Offensen um das Jahr 1615 verzeichnet. Es handelt sich dabei um Ernst Höfermann, der 1689 starb und in Wienhausen begraben wurde. Die letzte Angehörige der Höfermanns wurde am 5. Juli 1779 geboren und starb am 22. Juni 1836 in Sandlingen, einige Kilometer entfernt. Nachkommen gab es leider keine. Kommen wir zum Fazit. Natürlich scheint es etwas weit hergeholt, wenn von Zwergen die Rede ist. Auch ist keine Völkerwanderung der Zwerge übermittelt. Von daher scheint die Geschichte bzw. Sage letztlich doch in großen Teilen frei erfunden zu sein. Allerdings sprechen einige Fakten für einen historischen Hintergrund dieser Geschichte. Es gab die Allerau als Flurbezeichnung bei Offensen. Die Lage dieser alten Weidegegend passt exakt auf die Beschreibung in der Sage. Sie lag auf der gegenüberliegenden Seite der Aller bei Offensen. Auch lässt sich der Name Höfermann mit einer gut gestellten Bauernfamilie in Offensen um die Zeit 1600 bis 1800 in Verbindung bringen. Es liegt der Schluss nahe, dass die Menschen einst vielleicht nach einer Erklärung für den Wohlstand der Höfermanns suchten. Möglicherweise entstand so die Geschichte um die Auswanderung der Zwerge über die Aller. Trotzdem ist es seltsam, dass es zwei Zwergenlegenden über die Gegend nördlich der Aller bei Offensen-Schwachhausen gibt. Vielleicht stehen die Geschichten irgendwie in Zusammenhang, das lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen. Die zweite Geschichte wird an anderer Stelle erzählt. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass auch diese alte Sage mehr Wahres als Erfundenes in sich trägt. Das war auch ein entscheidender Grund, sie hier zu erwähnen. Wer nun neugierig geworden ist und nicht auf die nächste Folge warten möchte, der kann sich umtun auf der Webseite von Hendrik Altmann unter found-places.blogspot.com. Aber egal, ob ihr jetzt noch weiter lest oder weiter hört, wir entlassen euch auf jeden Fall nun in eine schaurig schöne Nacht.
Nicht Lordenburg, da flackert ein Licht. Ein Zufluchtsort für die, die niemand sieht. Jörg und Ilka öffnen die Tür. Geschichten von Schatten erklingen hier. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé. Hörst du die Stimmen? Sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Katrin lauscht aus dem Harzer Wald. Dort wispert die Nacht, uralt und kalt. Sagen und Mythen erwachen zum Klang. Ein Echo der Geister, so tief und so bang. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Rätselgeschichten so fein, an düsteren Orten wir laden euch ein. Paranormale Spuren im Wind zeigen, wie nah uns die Geister sind. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Für alle verlorenen Seelen gemacht, ein Ort voller Wunder in finsterer Nacht. Wer horcht, der spürt, was unsichtbar weht, ein Zuhause im Dunkeln, das Geistercafé. Willkommen im Geistercafé, wo die Seelen wandern im Nebel so still. Willkommen im Geistercafé, hörst du die Stimmen, sie rufen, sie will. Das Geistercafé, dein dunkles Refugio. Das Geistercafé, dein dunkles Refugium.